Ja, guten Morgen. Auch von meiner Seite genehmigt mir bitte noch ganz kurz einen Schluck Wasser zu trinken. Vom Singen hat man manchmal ein trockenes Maul. Der Werner hat schon gesagt, wir sind in dieser Predigtserie vom Durchbruch. Wir gehen direkt auf die Gebets- und Fastenwoche. Zeit zu. Ende Februar. Und heute soll es um Hingabe gehen. Und am Anfang möchte ich zuerst mit euch hineinschauen in ein ganz spannendes Kapitel. Wer dabei war bei Abenteuer Gebet, da haben wir das Gleichnis auch schon miteinander angeschaut. Und zwar ist das Lukas Kapitel 18. Das ist das Gleichnis von der bittenden Witwe. Und ich will euch aufzeigen, was dort steht zur Wichtigkeit vom Gebet. Es ist so, dass in Lukas Kapitel 18, Vers 1, Jesus zu seinen Jüngern redet. Und da steht, Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollen. Nachlassen, ermatten, das, sowieso in den Übersetzungen sehen wir das ganz unterschiedlich. So beginnt aber das Gleichnis in den meisten Übersetzungen, wo wir im Deutschen haben. Es wird uns aufgezeigt, dass wir uns anstrengen müssen. Wenn es heisst, wir sollen alle Zeit beten. Ich habe festgestellt, dass ganz viele Christen den Bibeltext recht als Druck empfinden. Das Spannende ist, dass wenn wir in den Grundtext hineinschauen, im Griechischen, da steht etwas, was sonst bei uns in den Übersetzungen so ist. Bei mir zu nahe am Bad. Ist es so besser? Gut. Sonst kratzt es immer so, gell? Müsst mich mal besser rasieren. Dann wird das nicht mehr so vorkommen. Gut. Interessanterweise startet im Grundtext etwas, was bei uns in den alten Übersetzungen nicht wirklich rauskommt. Und zwar, wenn wir das exakt ausdrucken würden, dann kommt eben nicht der Druck raus, weil genau der Druck wird Jesus nicht haben. Wenn wir Lukas 18, Vers 1 in Urtext hineinschauen, dann steht da eigentlich, Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass es notwendig sei, alle Zeit zu beten und dabei nicht nachzulassen oder zu ermatten. Das ist jetzt etwas ganz anderes. Es ist notwendig, dass wir beten. Das ist also nicht, du musst jetzt, sondern es ist notwendig. Und wenn man das Wort notwendig anschaut, woher das kommt, das heißt notwendig, die Not wird gewendet. Versteht ihr? Die Not wird gewendet. Und jetzt kommt das plötzlich nicht mehr als Druck. Ich muss etwas leisten, ich muss beten. Sondern Jesus sagt, es ist notwendig, dass ihr das tut, alle Zeit zu beten und dabei nicht zu ermatten. Weil die Not wird durch Gebet gewendet. Das, was Jesus will, ist also, dass Gebet durch Gebet deine Not gewendet wird. Es gibt nichts, was wir an Not, wo wir heute auch erleben, besser könnte wenden als Gebet. Deine Not, in der du steckst, die kann nicht besser gewendet werden als durch Gebet. Egal in welcher Not du drin bist. Und das ist es, was Jesus da sagt. Und darum ist euer Gebet, und ihr werdet nachher auch sehen, fast so wichtig, weil es eben Not wendet. Nicht, weil wir etwas müssen ableisten, weil wir einen Druck haben, wir müssen jetzt noch mehr beten. Sondern weil wir das Anliegen haben, dass die Not gewendet wird, zum Guten hin verändert wird. Und es gibt nichts, was die schwierigen und herausfordernden Situationen in deinem und meinem Leben zum Guten kann verändern als Gebet. Und Gott will, dass du das bedenkst. Wenn du Not erlebst in deinem Leben, es ist notwendig, dass wir beten. Es ist notwendig, dass wir beten. Und ich wünsche mir, dass für die ganze Gebets- und Fastenwoche das bei euch so richtig präsent ist. Das muss zuvorderst sein. Es geht weder um einen Druck, noch um eine Leistung, noch um irgendwie besser zu sein oder frömmer zu sein oder irgendwie so einen Schmarrn. Es geht darum, dass wir unsere Not vor Gott bringen und dass Not gewendet wird. Dass es zum Besseren, zum Guten hin gewendet wird. Und es ist mega wichtig, dass wir das entdecken. Und ich hoffe, wenn ich euch in 2 Wochen antreffe, dass ihr das wieder wirklich zuvorderst habt. Ich habe gedacht, eigentlich könnte ich jetzt schon fast wieder aufhören zu predigen. Weil das ist eines vom Wichtigen, wo wir begreifen müssen. Gebet hat mit Beziehung zu tun, ist keine Leistung. Und wir sollen beten, dass unsere Not sich verändern darf zum Guten. Und wenn wir Lukas 18 anschauen, ich habe jetzt zu wenig Zeit, jetzt in alle Details reinzugehen. Wir haben das beim Abenteuergebet ein bisschen mehr gemacht. Aber so ganz kurz 5 Stichwörter zu dem Lukas 18, dem Gleichnis von dieser bittenden Witwe. Können Sie ja die Heimat dann nur nachlesen. Das erste Gebet ist das, was Not wendet. Das haben wir gerade angeschaut. Und schaut, müde werden, also du musst eine besondere Gabe haben, dass du sagst, wow, ja, jeder, ich will beten. In jeder Zeit. Aber es ist wichtig, dass wir der Versuchung, müde zu werden, nicht erliegen. Sondern dass wir gemeinsam, darum ist es genial, dass wir miteinander eine Gebetswoche haben, wo wir uns gegenseitig ermutigen und sagen, kommt, wir stehen zusammen im Gebet. Es muss nicht jeder für sich. Wir machen es miteinander. Wir ermutigen uns, dass wir wieder stehen und der Versuchung nicht erliegen, zu ermatten, müde zu werden. Das Dritte, was wir aus diesem Gleichnis nehmen können, dein Recht, wo du hast als Kind Gottes, und das ist Voraussetzung, dass du Kind Gottes geworden bist, dass du das Angebot von Jesus angenommen hast in deinem Leben, Sündenvergebung erlebt hast und in dieser lebendigen Beziehung zu ihm bist. Aber dann hast du ein Recht als Kind Gottes. Und das müssen wir kennen und auch einfordern. Und Gott ist so unfassbar gut und willig, dir das auch willen zu geben, was dein Recht ist. Sonst hätte er das nicht gemacht. Er ist so ein grosszügiger Gott und er will dir das geben. Und wir müssen es auch in Anspruch nehmen und das auch glauben. Im Glauben annehmen, ich habe das Recht. Und dann, als 5. noch zu dem Gleichnis, bleib unbedingt dran. Gib nicht auf. Bleib dran, weil es ist nicht nur die Verheißung, sondern wir haben es vielfach schon erlebt, dass durch Gebet sich Not wendet. Und wenn du es noch nicht erlebt hast, dass deine Not sich gewendet hat, dann bleib dran. Gib nicht auf. Neben der Wichtigkeit vom Gebet müssen wir jetzt auch die Wichtigkeit vom Fasten entdecken. Fasten ist vielleicht für viele neu. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal jemals gefastet hat und aus welchem Grund. Das Interessante und Spannende ist ja, dass, wenn man in die Welt hineinschaut, dass viele Begriffe haben, dass mit dem Fasten irgendetwas los ist. Dass durch Fasten sich etwas bewegt und verändert, was wir uns so sehr wünschen. Und das Fasten haben wir manchmal so ein bisschen in den evangelikalen Kreisen fast nebendran gelassen. Oder machen es dann eben in dieser Zeit vor Ostern, dass man irgendetwas weglässt. Wenn wir aber in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass es immer wieder mal gemacht wird. Und das Spannende ist, wenn du fastest, wenn man Essen weglässt, wir sind ja so, in unserer westlichen Kultur haben wir alles immer zur Verfügung, gell? Uns fällt es vielleicht nicht einmal so stark auf, wenn man mal ein Essen weglässt, weil wir so fest genährt sind. Man sieht das bei mir. Aber wenn man mal nichts isst, dann kommt man an einen Punkt, wo man merkt, wow, was geht da ab? Ich habe es ja gar nicht mehr im Griff. Man wird schwächer und das Interessante und Spannende ist, durch Fasten wird Stolz gebrochen. Hochmut, Arroganz, Überheblichkeit. Wenn du im Fasten bist, dann merkst du plötzlich, dass das wird weniger. Wenn du fastest, merkst du, dass etwas in dir schwach wird. Dein alter Mensch, dein alter Stolz wird irgendwie zurückgedrängt und er hat nicht mehr die gleiche Macht und Autorität, die man ihm vorher gegeben hat. Was weiter passiert ist, und schau, das erleben Menschen ganz unterschiedlich beim Fasten. Ich will einfach ein paar Möglichkeiten aufzeigen. Es kann durchaus ganz stark die Freude an der wahren Demut zunehmen und in dein Herz kommen. Nicht die falsche, schlechte Demut, wo man nur so tut, als ob. Sondern, dass du dich demütigst vor dem Gott und merkst, ich bin vor allem abhängig von ihm. Mit allem, was ich habe. Es bringt dich näher an Gott dran her. Aber dafür darfst du Fasten nicht einfach im Prinzip machen als irgendetwas, wo vielleicht zum Abnehmen ist. Sondern wenn du während der Fasten eine Zeit mit Gott verbringst, dann wird es dich auch nicht näher zu Gott bringen. Aber wenn du in dem Fasten, in dem Verzicht, die Nähe zu Gott suchst, dann wird dir das eine ganz neue Dimension auftun. Nur Fasten ohne die Nähe zu Gott, ohne Gebet, das haut nicht hin. Also wenn du dabei bist beim Fasten, dann nimm dir auch besondere Zeit für Gott. Und ich darf dir etwas versprechen, du wirst in dieser Zeit, wenn du Verzicht übst und Nähe von Gott suchst, Zeit mit ihm verbringst, du wirst sensibler werden auf die Stimme von Gott. Wenn du dir das wünschst, die Stimme von Gott besser zu hören, probier es einmal aus. Du wirst sensibler für die Stimme von Gott. Im Fasten bist du sensibler für den Heiligen Geist und wenn du in der Bibel liest, für sein Reden. Durch seinen Heiligen Geist. Und ich lade euch ein, dass wir das Fasten ein Stück weit miteinander ins Visier nehmen. Durchbruch durch Hingabe. In Hingabe Fasten. Und jetzt mal, das Spannende ist, Gott ist ein Gott vom Herz. Eigentlich könnte man sagen, er ist ein großer Romantiker. Ihm geht es um die Begegnung von seinem Herz und unserem Herz. Und schaut, halbherzige Geschenke, die wir ihm vielleicht manchmal anbieten und machen, wie wir denken, wir stellen ihn dann zufrieden. Halbherzige Geschenke tun ihm weh. Im Fasten wird er nicht einfach ein Pflichtbewusstsein, dass du sagst, okay, jetzt muss ich halt. Ich muss meinen Gott halt irgendwie gnädig stimmen. Das ist eine völlig falsche Motivation, um zu fasten. Wenn das deine Motivation wäre, dann sage ich, mach lieber nicht mit. Du nicht fasten. Gott will ein Geschenk, das von unserem Herz kommt. Er sehnt sich nach einem hingehenden Herz. Nach dieser Begegnung von Herz zu Herz. Und jetzt einmal Hand aufs Herz. Wie sieht dein Herz aus? Wie sieht es aus, wo gehört hast, es wird eine Gebets- und Fastenzeit geben? Was ist nicht nur durch deine Gedanken, sondern durch dein Herz gegangen? Hast du gedacht, oh nein, nicht schon. Überfordert mich. Was muss ich da wieder leisten? Was wird jetzt wieder von uns erwartet? Oder andere, die denken, ja, noch mehr Programm. Schau, vergesse das Programm. Es geht nicht um Programm. Die Erwartung ist nicht, dass du das Faltblatt mitnimmst und denkst, du musst überall da dabei sein. Das sind rein Angebote. Das ist kein Programm, das wir absolvieren. Es sollen Möglichkeiten geben, miteinander unser Herz Gott hinzulegen. Wie sieht dein Herz aus? Und man kann aus so ganz unterschiedlichen Gründen kann man fasten. Im Allgemeinen kann man zum Beispiel fasten als Wegweisung Gottes für besondere Entscheid in deinem Leben. Wenn du irgendwie nicht weiter weisst in einem Punkt, wo dich musst entscheiden, was ist richtig, kannst du Gottes Nähe suchen, beten und fasten und ihn um Wegweisung bitten. Du kannst fasten auch, um Buß auszudrücken. Oder du kannst beten, um einfach die Nähe von deinem Gott, von deinem liebenden Vater zu suchen, Gottes Gegenwart zu suchen. Und wichtig sind mir dabei zwei Punkte. Und da will ich, dass ihr gut zuhört. Beim Fasten, da sollen wir uns nicht auf das konzentrieren, was uns fehlt, was ich gerne in meinem Leben hätte, sondern wir sollen uns auf das konzentrieren, was bei unserem überreich gnädigen Gott schon alles gibt. Schau nicht vom Mangel her, was du gerne hättest, sondern gang in die Gebetszeit hinein auch mit einer grossen Dankbarkeit, was Gott dir alles gegeben hat. Und das Zweite, wo ich wichtig finde, wir haben es gerade davon gehabt, dass man durch Fasten Buß ausdrücken kann. Es geht nicht darum, ich kann mit dem Fasten nicht etwas wieder gut machen. Und das muss ich auch gar nicht. Jesus hat es wieder gut gemacht. Du musst dich nicht geißeln nach dem Motto, oh, ich bin armer Sünder, jetzt muss ich fasten. Jetzt muss ich das irgendwie gut machen. Gut gemacht hat es Jesus. Das musst du nicht wieder. Aber ich kann mit dem Fasten um meine Einsicht von Fehlern bitten und meine Dankbarkeit über die Freiheit von dieser Last ausdrücken. Und jetzt ist Gott sehr, sehr leidenschaftlich. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, wie leidenschaftlich Gott seine Geschöpfe liebt. Wenn wir das Alte Testament aufmachen und leidenschaftlich lesen, das Spannende ist ja die Leidenschaft von Gott, die große Leidenschaft. Habt ihr schon mal dran gedacht, wir sind Ebenbild von Gott, als Ebenbild von Gott geschaffen. Das heisst, wenn du auch eine gewisse Leidenschaft für etwas hast, das kommt von Gott, erschöpfungsmäßig. Leidenschaft können zu haben für etwas, sich einzusetzen. Und Gott hat so eine Leidenschaft für seine Menschen. Und wenn du das Alte Testament mal aufmerksam und leidenschaftlich liest, dann kannst du Gottes Herzschlag für uns hören. In Jesaja 58 zum Beispiel. In dem Text bringt Gott einen von seinen Propheten, der Jesaja, in eine mega schwierige Situation hinein. Der Jesaja, der soll dem Volk Gottes klipp und klar sagen, dass Gott ihren Lebenswandel nicht gefällt. Musst du dir mal vorstellen, was das für ein Auftrag ist. Du müsstest hingehen, alleine, zu einer ganzen Masse an Leuten und ihnen von Gott her mitteilen, dass sie nicht so leben, wie Gott es gefällt. Eine schwierige Aufgabe, keine dankbare Aufgabe. Und der Text fängt an, dass der Jesaja laut und deutlich soll sprechen, sodass alle das hören. Was Gott durch ihn sagt und will sagen, ist wichtig. Und zwar soll der Jesaja dem Volk Gottes ihre Lebensweise spiegeln. Und es heisst da im Kapitel 58 im Jesaja: Ruf so laut du kannst. Lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune. Halte meinem Volk seine Vergehen vor, zähl den Nachkommen Jakobs ihre Sünden auf. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie gehen gern zum Tempel in meine Nähe, weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten seines Gottes lebt. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdiente Rechte. Und schau, das Volk Gottes hat zwar nach dem Willen von Gott gefragt, aber es ist, wie würde man sagen, mehr Schein als Sein gewesen. Das ist die fromme Fassade gewesen bei ihnen. Das Volk hat zwar nach dem Willen von Gott gefragt, aber die Konsequenzen daraus für ihr Leben hat völlig gefehlt. Wie sieht das heute bei uns aus? Wie gehen wir damit um, wenn Gott uns Sachen zeigt durch seinen Heiligen Geist, durch sein Wort, wo in meinem Leben nicht stimmen? Wo ich weglassen sollte? Wo ich neu anfangen müsste? Fragen wir manchmal nicht auch nach dem Willen von Gott, aber wenn er antwortet, dann tun wir doch unseren eigenen Willen. Und Hingabe hat mit dem zu tun, Gott an die erste Stelle zu stellen. Und nicht nur vordergründig sagen, ja Gott, ich will deinen Willen hören, aber ich tue dann meinen Willen. Mach dann sowieso was ich für richtig finde. In dem Vers 3 geht es dann weiter. Weshalb quälen wir uns als Volk Gottes? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst? Und die Frage drückt aus, dass sie etwas ganz Bestimmtes mit ihrem Fasten wollen erzielen. Sie wissen eigentlich schon, wie das Ergebnis sein soll. Und durch ihr Fasten denken sie, so, und jetzt erreichen wir es. Warum sollen wir uns quälen, Gott, wenn du uns dann nicht das gibst, was wir wollen? Und es ist genau das. Gott, was ist denn dein Wille? Ich will deine Nähe suchen. Und wenn du mir es zeigst und sagst, will ich auch gehorsam sein. Folgen. Ich habe vorhin erwähnt, dass Fasten eine Art kann sein, besonders wichtige Anliegen von Gott zu bringen. Das Volk Gottes hat das auch gemacht. Aber was war bei ihnen falsch? Sie haben nicht wirklich gefastet, um Gottes Wille zu erkennen und zu tun, sondern sie haben genau gewusst, was eigentlich dabei rauskommen sollte. Sie haben versucht, ihren eigenen Wille durchs Fasten, durch sich quälen und kasteien, Gott aufzudrücken. Und das hat nichts mit Hingabe zu tun. Wenn du aus irgendeinem Grund würdest fasten, kannst du gerade sein lassen. Vergiss es. Es bringt nichts, du kannst Gott nicht deinen eigenen Willen aufdrücken. Weil du ja am besten weißt, was dabei rauskommen soll. Vergiss es. Das Volk Gottes hat eigentlich den Willen von Gott ignoriert. Für wen fasten wir? Weiter geht Gott durch den Jesaja eben darauf ein, dass das Ziel von unserem Fasten nicht Anerkennung, und ihr könnt gerne mal Jesaja 58 durchlesen, da fehlt mir jetzt Zeit dazu, um alles euch aufzuzeigen. Das Ziel vom Fasten nicht Anerkennung und Bemerkung von anderen Menschen sollte sein. Wir sollen nicht fasten, um unsere Frömmigkeit darzustellen. Schaut mal, wow, wie fromm bin ich, ich faste. Nicht nur eine Woche, sogar die eine fastet 40 Tage. Und schaut, das Spannende ist, wir haben ja manchmal den Eindruck, wir überleben das nicht. Das schaffen wir nicht. Leute, die fasten, haben ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Für die einen ist der erste Tag mega schwierig, für die meisten aber der dritte Tag. Und wenn du über den dritten Tag hinweg bist, dann fällt es dir immer leichter. Und wenn du genug trinkst, dann kannst du mega lang nichts essen, bevor es dir mal schlecht geht. Aber ich will an dieser Stelle auch noch ganz klar bemerken, wer vorhat zum Fasten und wer, jetzt bin ich kein Arzt, aber ich schätze mal, wer so um die 60, 65 überschritten hat, wäre es gut, wenn er mal schnell den Arzt fragt, wie wäre das, wenn ich faste. Also macht nicht etwas, oder wenn ihr irgendeine spezielle Krankheit habt, wo nicht gut ist für euch in diesem speziellen Fall. Aber grundsätzlich, wenn man von einem gesunden Mensch ausgeht, dann kann man lange nichts essen, wenn man genug trinkt und es schadet nicht. Sondern im Gegenteil, es tut sogar rein körperlich auch gut. Und dein Geist, deine Sensibilität ist ganz neu offen fürs Reden von Gott. Es geht also nicht um eine Frömmigkeit auszustellen. Das Gleiche sagt auch Jesus im Neuen Testament, ein paar Jahrhunderte später, noch im Jesaja, Matthäus 6, 16, da heißt es: Wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich wie die Heuchler. Jetzt schaut wie die das gemacht haben. Die sind extra blass, haben sich nachlässig gekleidet, sind so umgegangen, dass man sie sieht. Die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Also wenn du es machst, um zur Schau zu stellen, wird das dein einzigster Lohn sein, dass Leute dich beachten und sagen, wow, ist der toll. Kein großer Lohn. Wenn du fastest, dann kämme dein Haar und wasche dir das Gesicht. Dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Wir sollen in Hingabe zu Gott fasten und nicht für die Achtung von anderen Menschen. Hingabe nicht zur Schau stellen. Es sind noch wunderschöne Verheißungen, auch im Jesaja 58, die ihr euch mal durchlesen könnt, wo zum Beispiel auch steht, deine auch innere Heilung wird Fortschritt machen. Es gibt ganz viele verheißige Versprechen auch bezüglich unserem Gehorsam Gott gegenüber und dem Fasten gegenüber. In der Fastenzeit fordert Gott uns raus, in Wahrheit und Hingabe zu fasten. Also das Fasten wird eine Auswirkung haben. Es wird eine Auswirkung haben, wenn dein Herz sich Gott ganz hingibt und ausliefert. Gott wird dir in jedem Verzicht begegnen. Schaut, ich bin zwar schon bald mit der Zeit fertig, aber ich muss ein paar Punkte ich gleich noch bringen. Ich will euch etwas aus meinem eigenen Leben erzählen. Es war bei mir mal recht eine Krise. Ich habe auf der Kishona studiert. Und innerhalb, sind 5 Jahre gewesen. Innerhalb vom 4. Ausbildungsjahr ist der Generalsekretär, der höchste vom Bibellesebund Deutschland, zu mir gekommen, hat mir angerufen, er würde mich gerne kennenlernen, ich habe nicht gewusst, warum. Und ist vor mir gestanden und hat gesagt, Herr Fitz, dies ist kein Bewerbungsgespräch. Ich dachte, ich habe mich auch gar nicht beworben, ich weiß nicht, was er jetzt redet. Und dann hat er gesagt, Herr Fitz, der Vorstand hat vor einem halben Jahr bereits entschieden, dass wir sie berufen werden. Und ich denke, wow, darf ich auch noch etwas dazu sagen? So. Die haben schon vor einem halben Jahr und sagen mir es jetzt erst. Was er nicht gewusst hat, dass mir jahrelang im Herz das der Wunsch war. Im Reisedienst bei den Kindern dürfen tätig sein. Was ist passiert? Ich bin nach Kishona für die letzte Ausbildungsjahr zurückgegangen und wie das damals mal bei uns so war. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass ich eigentlich 2 Jahre bei Kishona hätte dienen müssen. Und jetzt haben die mich nicht gehen lassen. Die haben gesagt, nein, Berufung hin oder her, was der Bibellesebund will, hin oder her. Du bist verpflichtet, 2 Jahre bei uns zu sein. Was du danach machst, dann bist du frei. Ich habe innerlich gelitten, weil ich gewusst habe, dass mein eigener Herzenswunsch und Berufung von außen wie zusammenkommen. Das kann man doch nicht übersehen. Das ist doch glasklar, wie Gott da führt. Und das ist dann recht heftig gewesen, so ein bisschen, ja, mir ist jugendlicher Leichtsinn vorgeworfen worden. Und ich habe manchmal auch vielleicht den Ton nicht ganz immer so richtig getroffen, weil ich dann gesagt habe, schaut, Predigermangel, sehen Sie mit dem Mangel an Prediger ausgedrückt, dass ich da muss dienen. Predigermangel gibt es überall. Aber das ist für mich kein geistlicher Grund, um jemanden einzuteilen. Mangel gibt es im Reich Gottes immer. Wir müssen beten um Arbeiter im Reich Gottes. Aber das Spannende ist dann gewesen, meine ganze Not hat mich eine Woche in Einsamkeit geführt. Ich bin in ein Ferienhaus gegangen und habe zum ersten Mal in meinem Leben gefastet. Ich habe Spaziergänge gemacht, ich bin mit Gott unterwegs gewesen, ich habe gelitten, ich habe Rotz und Wasser gebrüllt. Oh, mir ist Hundselend gegangen. Weil ich gemerkt habe, wir sind Hände gebunden, die können machen mit mir, was sie wollen. Ich sehe es nicht als richtig an und ich habe den Eindruck gehabt, zu wissen, zu hören, was Gott will, aber ich bin ausgeliefert. Und manchmal hat man so einen Eindruck im Leben, was kann ich jetzt schon bewirken? Und ich habe mich da Gott in dieser Woche wieder ganz neu hingegeben und habe gesagt, Gott, dein Wille soll geschehen. Und wenn das von dir kommt, dann musst du jetzt das bewirken. Eine ganze Woche lang am Brüllen, am mein Leben wieder ganz neu Gott hingeben. Und schau, dann bin ich auf Cajona zurückgegangen. Ein paar Wochen später habe ich schon gehört, was man nicht hätte hören dürfen. In welche Gemeinde ich werde eingeteilt werden. Das hat so, gibt eben da unter Prediger auch manchmal Tratsch. Genau. Und ich habe mich innerlich darauf eingestellt, dort auf die Schwäbische Alb zu kommen. Und dann hat es bei uns den Moment gegeben, kurz vor der Ordination, dass man vor dem Komitee gestanden ist, schön in Schalen angelegt, in Reihe und Glied, und es ist gesagt worden, Herr Müller, wir senden Sie dorthin. Herr Fitz, wir senden Sie dorthin. Am Tag vorher begegnet mir der Regionalleiter von Deutschland. Und im Vorbeigehen dreht er sich nochmal um und sagt, Herr Fitz, dass Sie mir morgen nicht vom Stuhl oder aus den Latschen kippen, wir senden Sie zum Bibellesebund. Und ich bin da gestanden, hey, ich habe es nicht können fassen. Was ist passiert? Und ich habe im Nachhinein, auch in den ganzen Jahren nachher, immer wieder daran gedacht und gemerkt, ich muss nicht für mein Recht kämpfen. Für mich war da der Lerneffekt, ich muss mein Leben ganz Gott hingeben, egal was passiert. Auch wenn ich es nicht für richtig finde. Gott hat alles im Griff und er wird's. Er sieht mein Herz und ich habe ihm nicht aufgedrückt, du musst jetzt aber, sondern ich habe gesagt, Gott, mach mit mir, was du willst. Und für mich war es überraschend, dass es da eine Wende gegeben hat. Und im Nachhinein war es für mich wichtig, Kontrolle abzugeben. Und Gott hat auch die Zeit im Griff. Griechisch ausgedrückt heisst das Kairos. Er kommt zur richtigen Zeit. Er hat Zeit im Griff. Und manchmal müssen wir auch durchhalten. Auch im Gebet, im Fasten. Und schauen, wenn wir Fasten anschauen, in der Bibel. Und ich kann das sehr gut unterstützen, was der Christoph in der letzten Predigt gesagt hat, dass wir auf unterschiedliche Arten können fasten, verzichten auch mal auf eine Lieblingssendung oder so und Zeit nehmen für Gott. Aber wenn wir Fasten vom Wort her, vom griechischen Wort anschauen, wie es in der Bibel steht, dann hat es immer damit zu tun, nicht zu essen. Auf Nahrung, auf die Grundversorgung zu verzichten, in dem Moment sich ganz abhängig zu machen von Gott. Kontrolle abgeben. Indem ich mir Zeit nehme zum Fasten, praktiziere ich die Hingabe an meinen Herr. Es begleitet durch Gebet in Hingabe. Ich gebe einen Teil von meinem Recht auf, um mich Gott ganz hinzugeben. Und so ist Fasten Hingabe an den Herr, wo uns näher in seine Gemeinschaft führt. Um unter uns, auch als Gemeinde, können zu wirken, braucht Gott und will Gott Menschen mit hingehendem Herz. Und der letzte Punkt werde ich jetzt noch ganz kurz antönen. Ihr fragt euch vielleicht, warum müssen wir das miteinander? Ich sehe in der Bibel immer wieder den kollektiven Aufruf. Wir finden sowohl im Alten wie im Neuen Testament der kollektive Aufruf zum Fasten, dass nicht nur einer sagt, komm, ich faste einmal, sondern das ganze Volk Gottes aufgefordert wird, eine ganze Gemeinde, sogar eine ganze Stadt und sogar eine ganze Nation aufgerufen wird zum Fasten. zur Hingabe an Gott, zur Heiligung, zum sich Gott wieder ganz neu selber demütigen, sich abhängig machen, dass er zum Zug kommen kann. Zum zerbrochen sein vor Gott und ihm die leere Hände hinhalten, dass er zum Zug kommen kann. Und das hat zum Beispiel auch die ganze Stadt Ninive gemacht. Wer die Geschichte nicht gut kennt, leset einmal das Buch von Jona. Der Jona hat das Gericht über ihn aussprechen und das hat etwas mit ihrem Herz gemacht. Und sie haben gebetet und gefastet und Buße tun, sich unter Gott gestellt. Und das hat ihre Not gewendet. Gott hat ihre Not gewendet. Er hat erhört. Und wenn wir ein paar Beispiele anschauen, wo kollektiv gefastet worden ist, zum Beispiel 1. König 21, ruft ein Fasten aus. Also nicht nur ich faste, sondern wir miteinander. Oder 2. Chronik 20, die berühmte Geschichte vom Josaphat, wo die Finde ihm entgegenkommen. Große, gefährliche Lager. Und dann heißt und Josaphat ließ in ganz Judäa ein Fasten ausrufen. Und wer die Geschichte dann weiter verfolgt und weitergelesen hat, der weiß, dass sie triumphal der Sieg errungen haben. Und so werden wir auch miteinander Sieg erringen. Für unsere Gemeinde, aber auch für Einzelne in unserer Mitte. Sandra, ich mache jetzt einen ganzen Gump. Jetzt darfst du schon mal die Folie mit der Gebetswoche zeigen. Ich muss ein paar Sachen weglassen. Bei dieser Gebets- und Fastenwoche, wenn wir eben das machen, wir wollen ausrufen und sagen, kommt, stehen wir zusammen im Betten und Fasten. Und natürlich wird das so sein, dass nicht immer alle mitmachen. Es gibt welche, die sagen, ich will das nicht. Das ist okay. Andere, die sagen, ich kann nicht mitmachen aus gesundheitlichen Gründen. Das ist okay. Und trotzdem, wenn wir es nicht unterlassen, als Gemeindeleitung auszurufen und sagen, kommt, wir stehen zusammen. Wir beten und fasten und ringen. Und ob du, wie du das Fasten machst, ob du komplett verzichtest oder ob du einfach an jedem Tag eine Mahlzeit weglässt, das ist völlig dir überlassen. Aber ich ermutige dich zum Mitmachen und Gott auf eine ganz neue Art zu erleben. An dem Mittwoch dann, innerhalb der Woche, hinten hat es dann auch die Gebetsbüchle, die euch so ein bisschen helfen, an dem Tag Ideen zu haben, in welche Richtung könnte ich dann auch beten. Am Mittwoch soll es einen Beziehungsgebetstag geben. Und das findet ihr dort in der Broschüre auf der Seite 18. Und wer gern an dem Tag wird für andere im Gebet einstehen, Gebetsanliegen wird überkommen, die anonymisiert sind, der darf sich gern bei uns im Sekretariat unter Info@ oder telefonisch oder wie auch immer bei uns melden. Wir geben dann Gebetsanliegen weiter. Welche Gebetsanliegen? Die Gebetsanliegen, die von der Gemeinde her kommen. Wenn du ein Anliegen hast, wo du sagst, ich will, dass die Gemeinde da mitbetet. Ich habe Not in meinem Leben, die gewendet werden sollte. Dann teile uns das mit. Es gibt eine E-Mail-Adresse, die da auch in den ersten zwei Seiten drin steht. Gebet@kreuz.de, wo du kannst ein Anliegen schicken und es wird, wenn du das nicht willst, deinen Namen nicht weitergeben. Es wird so weitergeben, dass man nicht erkennen kann, von wem kommt das. Weil ich glaube, Gott weiß ganz genau, von wem das kommt. Aber die Gemeinde kann zusammenstehen und beten an dem Mittwoch, wenn wir miteinander, füreinander einstehen im Gebet. Ich will euch ermutigen für die Woche und ich versprich euch, ihr kommt anders aus dieser Woche raus, wie ihr reingegangen sind. Wenn wir von unserem Herz sind, mit hingehendem Herz, dann bringt er uns zur Ruhe und wird unsere Not wenden. Und Achtung, nicht so wie ich will, sondern dein Wille soll geschehen. Vorher haben das, glaube ich, gesehen, bin mir nicht ganz sicher. Dein Wille soll geschehen im Himmel und in meinem Herz. Gib mir unser Herz wieder ganz neu ihm hin. Er weiß doch am besten, was wir brauchen. Und so, wenn wir jetzt auch in die Lobpreiszeit hineingehen, unser Herz ihm hinlegen, unser Herz bei ihm zur Ruhe anlegen. Aber im zweiten Lied ist auch die Möglichkeit, dass wir miteinander aufstehen vor unserem Vater, vor seinem Thron, ihn anbetet, ihn lobet. Und das ist auch etwas, was wir zusammen tun können. Gemeinsam stehen vor unserem Gott, ihm die Ehre geben, ihn loben.